Am vergangenen Sonntag, da stand im Mittelpunkt des Predigttextes, der ein oder andere weiß es vielleicht noch, im Mittelpunkt des Predigttextes, da stand eine Engelbegegnung. Und auch im Mittelpunkt des Predigttextes für heute steht wieder eine Engelbegegnung. Engel, ich habe mich gefragt, wer glaubt denn das eigentlich noch? Wer glaubt denn noch an Engel? Wie viele Menschen glauben daran, dass es solche Engelsituationen tatsächlich geben kann? Erstaunlich, ich habe mal recherchiert und festgestellt, immerhin 50% der Deutschen glauben an Engel. Bei den Frauen sind es ein bisschen mehr als bei den Männern, aber 50% im Durchschnitt. Ein relativ hoher Wert, oder? Dann habe ich noch ein bisschen weiter geguckt. 33% glauben daran, dass ein Gott, nicht näher definiert, die Welt geschaffen hat. 30% glauben an die Existenz eines Himmels. 29% halten Wunder für möglich. Aber nur 18% glauben an die Auferstehung Jesu. Da haben wir also den niedrigsten Wert. In den biblischen Erzählungen rund um Weihnachten, da tauchen nicht nur Engelerscheinungen auf, sondern immer wieder werden wir mit Dingen konfrontiert, die sich rational, wissenschaftlich nicht so erklären lassen. Uns werden also Ereignisse berichtet, die wir so aus unserer menschlichen Sicht aus unserer Erfahrung gar nicht bestätigen können, also die wir eigentlich für unmöglich halten. Man kann sich ja fragen, warum eigentlich? Warum eigentlich ist das so, dass Gott in diesen ganzen Ereignissen rund um Weihnachten so oft diese normalen Gesetzmäßigkeiten unserer Welt sprengt? Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass wir lernen sollen, dass bei Gott alles möglich ist. Bei ihm ist alles möglich. Und übrigens ist es nicht nur so, dass wir als moderne und aufgeklärte Menschen des 21. Jahrhunderts das begreifen müssen und uns damit manchmal schwer tun, dass unsere Grenzen nicht Gottes Grenzen sind. Auch schon die Menschen damals, also zu biblischen Zeiten, zu Zeiten des Neuen Testamentes, mussten das lernen und auch sie haben sich schwer getan damit. Bei Gott ist alles möglich und bei ihm, der die Welt gemacht hat, ist tatsächlich alles möglich. Ich möchte uns lesen als Predigttext aus Lukas 1, da setze ich fort, wo wir geendet haben am vergangenen Sonntag. Ich setze fort ab Vers 26, dann bis Vers 38. Ihr könnt es nachlesen, wenn ich hier auf On schalte, könnt ihr es hinter mir nachlesen. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. Zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Diese unglaubliche Ankündigung, die geschieht in einem unauffälligen Rahmen. Jetzt muss ich hier aufpassen. So, jetzt sitzt es wieder. Also diese unglaubliche Ankündigung geschieht in einem ganz unauffälligen Rahmen. Das wird besonders deutlich, wenn wir diese Situation gegenüberstellen, der Situation, in der der Engel zu Zacharias gekommen ist. Wir erinnern uns, vielleicht noch so dunkel. Hier erscheint der Engel, der zu Maria kommt, der gleiche Engel, erscheint in Nazareth, einem unbekannten kleinen Dorf in Galiläa. Lukas erklärt sogar, wo das Dorf ist, in Galiläa nämlich, weil es sonst nicht so bekannt gewesen wäre. Zu Zacharias dagegen kommt der Engel in die Hauptstadt. Er kommt nach Jerusalem, ins Zentrum des Landes. Zacharias erlebt den Engel auch in einer besonderen, in einer feierlichen Situation, als er im Tempel ein Opfer darbringen möchte. Hier dagegen wissen wir nichts von so einer Situation. Wahrscheinlich ein ganz normaler Moment im Alltag der Maria. Ganz privater Rahmen und da taucht der Engel auf. Und schließlich wurde die Geburt von Johannes, einem Priester aus einem altehrwürdigen Geschlecht, angekündigt. Die Geburt Jesu dagegen wird Maria angesagt, einer jungen, unbekannten Frau. Was für ein Kontrast hier. Jesus und Johannes. Und die Atmosphäre hier, dieses bescheidenen Rahmens, in dem diese unglaubliche Ankündigung stattfindet, sie trifft schon sehr gut eigentlich die Art und Weise des Dienstes, den Jesus später einmal ausführen würde. Schon in diesen Äußerlichkeiten wird deutlich, der große und allmächtige Gott, er sendet sein Erlösungsgeschenk an die Menschen in einer schlichten, in einer schmucklosen Verpackung. Der König kommt. Aber er kommt nicht in Prunk und Pracht, sondern er bekommt bescheiden und demütig. Und dennoch, auch dieser unauffällige Rahmen, er täuscht natürlich nicht darüber hinweg, dass hier etwas ganz Unglaubliches der Maria angekündigt wird. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Wie bitte? Mag Maria gedacht haben, schwanger? Ich? Einen Sohn? Jesus? Und das ist ja noch nicht alles. Je länger der Engel spricht, je mehr er diesen Sohn, diesen Jesus beschreibt, desto unglaublicher wird es. Vers 32 und 33, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Also Zacharias, dem wurde auch schon Unglaubliches angekündigt. Aber im Vergleich dazu war es wirklich viele Stufen niedriger. Zacharias, ihm wurde angekündigt, sein Sohn Johannes, er würde groß sein vor dem Herrn. Groß sein vor dem Herrn. Jesus dagegen, er ist einfach nur groß. Zacharias wurde gesagt, dass sein Sohn im Geist und in der Kraft Elias wirken würde. Jesus dagegen, ihm wird der Thron Davids zugesagt. Zacharias, ihm wird ein Prophet angesagt. Maria dagegen wird die Geburt eines Königs angekündigt. Eines Königs, und das macht ihn hier wirklich einzigartig, eines Königs, der in Ewigkeit herrschen wird. Also in Jesus würde nicht nur diese davidische Königslinie, die es schon seit langem gab und die jetzt so ein bisschen unterbrochen war, in ihm würde nicht nur diese davidische Königslinie endlich wieder fortgesetzt werden und dann würde da so ein weiteres Glied hinzukommen in dieser Linie. Nein, in Jesus würde diese Königslinie, die bei David begonnen hatte, sie würde in ihm ihren Höhepunkt und ihren Abschluss finden, ihre Erfüllung finden. Denn er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Alle Reiche enden. Irgendwann. Aber sein Reich wird kein Ende haben. Bei Gott ist alles möglich. Der König kommt. Was für ein König, der hier kommt. Wie reagiert man auf so eine Ankündigung? Auf so eine große Ankündigung? Oder vielleicht mal anders gefragt, so ein bisschen auf uns die Frage zugespitzt, wie reagieren wir auf diese Botschaft von Weihnachten? Dass der ewige Gott als Baby in einfachen Verhältnissen in diese Welt hineingeboren wird. Dass er von Gott in diese Welt gesandt wurde, um uns zu retten. Wie reagierst du darauf? Was denkst du dazu? Was bewegt dich, wenn du das hörst? Für viele Menschen in unserem Land ist die Weihnachtsbotschaft, glaube ich, eher so etwas wie ein schönes Märchen. Man kennt ja auch andere Märchen und da reiht sich das so ein. Da stehen jetzt nicht unbedingt reale Ereignisse hinter, so denkt man. Darum geht's ihnen auch gar nicht. Aber das Ganze beinhaltet irgendwie so eine wertvolle Botschaft, ne? Ist das ja auch bei den meisten Märchen. Da gibt's eine gute, wertvolle Botschaft. Frieden untereinander halten, sich einander zuwenden, füreinander da sein. Darum geht's aus dieser Sicht bei Weihnachten. Und da reihen sich ja auch ein, die ganzen Spendenaktionen, auch, die es auch gibt, auch im säkularen Bereich in dieser Jahreszeit. Für andere wiederum geht es eigentlich nur um die geliebten Weihnachtstraditionen, was man halt so macht, ne, was sich so eingebürgert hat. Weihnachtsbaum, Weihnachtslichter, Dekorationen, Weihnachtsessen, die ganzen Weihnachtsdüfte und natürlich auch Geschenke. Und man sagt sich, ich feiere Weihnachten, weil diese ganzen Traditionen so schön sind. Das gehört dazu. Ich kenne das gar nicht anders. Von klein auf verbinde ich das mit Weihnachten. Und alles andere, ja gut, das hat für mich jetzt nicht so die Bedeutung. Schauen wir mal kurz, wie Maria dieser unglaublichen Ankündigung des Engels begegnete. Sie ist ja die Erste, die diese unglaubliche Ankündigung hier vernommen hat. Wie ist sie damit umgegangen? Man kann es leicht im Text übersehen, aber es ist ganz wichtig, denn Vers 29, noch bevor die erstaunliche Ankündigung kommt, direkt nach dem Gruß des Engels, da lesen wir von Marias erster intuitiver Reaktion auf diese Engelsbegegnung mit diesen unglaublichen Worten. Wir lesen, sie aber erschrak über die Rede und dachte. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Also Maria, ihre erste Reaktion war, sie dachte. Sie dachte. Dieses kleine Wörtchen an dieser Stelle, das meint auch mehr als so einen oberflächlichen Gedanken, der sofort wieder verschwindet, sobald er aufgetaucht ist. Es geht an dieser Stelle um mehr. Es geht ums Grübeln. Es geht ums Durchdenken. Es geht ums Nachsinnen. Darum, sich ernsthafte Gedanken zu machen. Das ist also Marias Reaktion auf diese unglaubliche Ankündigung. Sie dachte. Und ich denke, das ist auch eine gute, eine angemessene Reaktion auf die Botschaft von Weihnachten. Denken, nachsinnen, sich mal Gedanken machen. Und dazu bist du eingeladen, dazu bist du auch eingeladen, wenn du vielleicht dieser Botschaft ein bisschen skeptisch gegenüberstehst. Denken, nachsinnen, sich Gedanken machen. Niemand erwartet von dir, wenn du vielleicht da noch auf der Suche bist, dass du einfach das alles augenblicklich hinter dir lässt, das abhakst. Das erwartet auch nicht Gott von dir. Du sollst deinen Verstand ja nicht an der Garderobe abgeben, wie man so schön sagt, oder die Fragen einfach verleugnen. Aber was erwartet wird. Denke, nachdenke, Gedanken machen, sich ernsthaft und vielleicht auch mit so einer gewissen Offenheit über die Weihnachtsbotschaft, über Gottes Reden in seinem Wort nachzudenken. Denken. Aber die Maria, sie macht sich nicht nur Gedanken, sie fragt auch nach. Vers 34, lesen wir das. Sie fragt nach. Wie soll das zugehen? Da ich doch von keinem Mann weiß. Hier zeigt sich schon Marias Offenheit ein Stück weit für Gottes Wirken, denn anders als Zacharias in der Episode zuvor bezweifelt sie nicht die Ankündigung des Engels. Maria verlangt kein Zeichen, wie Zacharias eins verlangt hatte. Er hatte gesagt, woran soll ich das erkennen? Maria verlangt das nicht. Ihre Frage, sie bezieht sich auf das Wie und nicht auf das Ob. Denn natürlich wusste auch Maria, sie war ja nicht blöd, natürlich wusste auch Maria über die normalen biologischen Zusammenhänge Bescheid. Ohne Mann, ohne Geschlechtsverkehr, kein Kind. So einfach ist das. Wie soll das also gehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Und Maria bekommt hier eine erstaunliche Bestätigung ihrer Frage oder ihrer Nachfrage. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Vers 35. Also der Engel macht hier deutlich mit anderen Worten, nicht durch einen Mann, nicht auf dem natürlichen Wege soll es geschehen, sondern Gottes Geist wird über dich kommen, soll über sie kommen. Der lebensspendende Geist Gottes, der schon zu Beginn der Schöpfung, 1. Mose 1 können wir das nachlesen, als es noch nichts gab, als noch nichts war, dass er da schon über den Wassern schwebte, Gottes Geist, dieser Geist Gottes, der Leben stiftet, der wird über Maria kommen. Also der Schöpfergott, der das Leben völlig aus dem Nichts erschuf, der die Menschen aus dem Staub hervorbrachte, dieser Schöpfergott kann selbstverständlich auch menschliches Leben im Mutterleibe hervorbringen. Das ist kein Problem für ihn. Das ist überhaupt keine Schwierigkeit für den allmächtigen Gott. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ich muss noch weiterschalten. Ja, ehrlich gesagt, verstehe ich das auch nicht so ganz, wieso gerade dieser Gedanke hier der Jungfrauengeburt, der ist ja hier angesprochen, bei Matthäus ist er ja auch deutlich zu finden, warum der so oft angegriffen wird. Oftmals wirst du belächelt, wenn du daran festhältst. Und eben nicht nur in ungläubigen Kreisen, nicht nur dort, wo man Wunder generell für unmöglich hält. Das würde ich ja verstehen. Das ist nicht anders zu erwarten, sondern auch in frommen Kreisen teilweise. Aber mal ganz offen gesprochen, wo bitte ist eigentlich das Problem mit der Jungfrauengeburt, wenn wir an einen allmächtigen Gott glauben, der Himmel und Erde geschaffen hat, alles, worin wir leben, diese ganze Welt, und der auch sonst über den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt steht, zu dem wir beten, dem wir unsere Anliegen bringen und von dem wir erwarten, dass er eingreift und handelt in dieser Welt. Wo ist da das Problem? Also ich meine, da ist kein Problem. Da ist kein Widerspruch. Nein, ich meine eigentlich, wer hier ein Problem mit der Jungfrauengeburt hat, der hat doch letztendlich ein Problem mit Gott selbst, mit einem Gott, der allmächtig ist und der in seiner Souveränität über allen diesen Dingen steht. Begreifen wir das doch. Für Gott gibt es keine Grenzen. Dem allmächtigen Gott ist alles möglich. Aber in dieser erstaunlichen Bestätigung, da steckt ja noch viel, viel mehr. Da steckt noch viel Wichtigeres eigentlich. Wir lesen es in Vers 35, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Wenn es der Heilige Geist ist, der an dieser Stelle wirkt, dann wird das Kind in besonderer Weise heilig sein. Weil es der Heilige Geist ist, der hier wirkt, wird das Kind sogar Gottes Sohn selbst sein. Wir merken an dieser Stelle, es geht hier um mehr als um eine Erfüllung der uralten Sehnsucht Israels, der uralten Hoffnung Israels, ne, dass da eines Tages, das haben die frommen Israeliten gehofft und erwartet, dass da eines Tages ein König geboren werde würde aus dem Hause Davids und dass er ja Israel zu altem Glanz zurückführt. Nein, es geht um mehr als das. Hier ist nicht nur ein toller König angekündigt. Hier ist nicht nur ein wichtiger Prophet angesagt. Hier ist der Sohn angekündigt. Es ist der Sohn, der hier angekündigt wird. Der Sohn. Das ist die erstaunliche Bestätigung, die Maria hier bekommt. Gott selbst kommt. Bei Gott ist alles möglich. In Jesus Christus kommt der Sohn, da kommt Gott selbst als Mensch auf diese Welt. Was hier also im Mittelpunkt dieser Ankündigung Gabriels steht, das ist die Einzigartigkeit Jesu. Dieser Jesus ist eben der Sohn. Er ist der Heilige. Dieser Jesus, er ist groß. Seine Herrschaft ist ewig. Diese Einzigartigkeit Jesu, die wird hier hervorgehoben. Die wird hier betont. Sie wird hier unterstrichen. Und das bedeutet doch, an diesem Jesus, weil er so einzigartig ist, an ihm führt kein Weg vorbei. Es ist wie mit einem Schlüssel. Da gibt's auch nur einen. Der passt. Normalerweise. Als wir aus unserer letzten Wohnung ausgezogen sind in Borken, da haben wir die Zimmerschlüssel zusammengesucht, ne, also die in den einzelnen Zimmertüren so stecken und die hatten wir weggelegt, damit die Kinder die nicht ja, verlieren oder sich aus Versehen einschließen. Und dann haben wir sie am Schluss zusammengesucht und wir haben sie wieder in die Zimmertüren gesteckt. Und ich habe natürlich stets geguckt, dass es auch der richtige Schlüssel ist. Das Problem ist nur, die sehen alle gleich aus. Und trotzdem gibt es immer nur einen, der passt. Es gibt immer nur einen, der passt. Einen, der wirklich passt. Jesus ist auch dieser Schlüssel zu Gott, der dir diesen Zugang zu Gott, zum Vater eröffnet, der dir das aufschließt, das Tor. Ne, macht hoch die Tür. Advent. Jesus macht das Tor auf zu Gott. Und es mag andere Schlüssel geben, die sehen auch gut aus. Die sehen auch aus wie Schlüssel. Die sehen vielleicht sehr ähnlich aus. Und du siehst es gar nicht auf Anhieb. Und doch, es gibt nur diesen einen Schlüssel, Jesus Christus, der wirklich passt. An ihm führt kein Weg vorbei. Nur er ist der Sohn. Nur er ist der Heilige. Willst du zu Gott, dann musst du dich auf diesen einzigartigen Jesus einlassen. Das ist die Botschaft des Engels. Das ist die Botschaft, über die wir nachdenken sollten. Die Einzigartigkeit Jesu bedeutet aber auf der anderen Seite auch, dass wir, die wir an diesen Jesus glauben, dass wir ihn im Zentrum unseres Glaubens bewahren sollten. Denn es kann auch sein, dass sich über die Jahre, die wir mit Jesus unterwegs sind, die Jahre unserer Nachfolge, dass sich da der Fokus etwas verschiebt. Und dass sich da andere Dinge vielleicht, Teilbereiche des Glaubens, Dinge, die damit zu tun haben, die daraus folgen, vielleicht oftmals auch wichtige Dinge, dass die sich dann an diese entscheidende Stelle verschoben haben. Da ist vielleicht auf einmal der Dienst für Jesus, die Aufgaben in der Gemeinde, sie sind auf einmal wichtiger geworden als Jesus selbst. Und das gibt's tatsächlich, ja, dass die Aufgaben, der Dienst wichtiger wird als Jesus selbst. Manchmal sind es auch weltanschauliche Ansichten, die zum uns bestimmenden Thema geworden sind. Vielleicht zu ethischen Themen wie Krieg und Frieden, gerade sehr aktuell ja auch. Vielleicht auch persönliche Überzeugung zur Lebensführung. Man sollte vielleicht besser nur vegan essen, keine Ahnung, nur so als Beispiel. Oder politische Ansichten. Wir brauchen wieder eine andere Politik, die Familien in den Mittelpunkt stellt. Was auch immer. Alles Dinge, die man vielleicht mehr oder weniger schlüssig so aus dem Glauben heraus ableiten kann, die aber uns manchmal zu groß und zu wichtig werden. Also versteht mich nicht falsch, da könnte man jetzt auch diverse andere Beispiele einsetzen. Ne? Ich habe mal so ganz wahllos irgendwas mir überlegt. Alles Dinge, die man vielleicht ableiten kann, die vielleicht auch ihre Berechtigung haben, die aber nicht das Zentrum sind. Denn wir als bekennende Christen, wir sollten zuerst und vor allem doch Jesus-Leute sein. Wir sollten Menschen sein, denen es immer zuallererst und immer wieder ganz zentral um Jesus geht. Er soll Zentrum unseres Denkens sein. Er soll Zentrum unseres Glaubens sein. Er soll der Mittelpunkt unseres Handelns sein. Und wo sich anderes vor ihn geschoben hat, und das passiert leichter, als man vielleicht denkt, da brauchen wir so eine Neufokussierung. Müssen wir uns neu fokussieren. Und so wie wir bei einer Kamera dann vielleicht an dem Rädchen drehen müssen, ne, damit das Bild wieder scharf ist, so müssen wir dann auch mal am Rädchen unseres Glaubens und Lebens drehen, das mal wieder so ein bisschen neu justieren, damit Jesus und sein Werk, damit unser Herr, der uns durch sein kostbares Blut erkauft hat, damit er wieder neu im Zentrum steht. Und dann sortieren sich die anderen Dinge auch ganz wie von selbst darum. Jesus, er gehört ins Zentrum. Und zum Schluss blicken wir auf Maria noch einmal mit ihrer Reaktion auf diese Ankündigung. Das ist beeindruckend, wie sie mit dieser Engelbegegnung umgeht. In Vers 38 heißt es von Maria, sie sagt, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Diese Worte, die bringen ja ganz tiefes Vertrauen zum Ausdruck. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Es sind auch Worte, die ihren bereitwilligen Gehorsam unter Gottes Pläne zum Ausdruck bringen. Da müssen wir einerseits bedenken, es ist ein freiwilliger Gehorsam, zu dem Maria sich hier entschließt. Sie wird nicht gezwungen. Der Engel drängt sie nicht. Maria sagt auch hier an dieser Stelle nicht mit knirschenden Zähnen, Gott, ich habe ja keine andere Wahl. Na gut, dann soll es so sein. Nein, sie sagt es aus freien Stücken, aus tiefer innerer Überzeugung. Ich bin des Herrn Magd. Ich bin seine Dienerin. Und damit gründet sie ihren Gehorsam in der Tatsache, dass Gott der Herr ist. Ihr war das klar, er ist der Schöpfer aller Dinge, er ist der Erhalter dieses Universums. Und als dieser große, allmächtige Gott verdient er unseren Dienst. Ihr ist das klar, ich habe weder das Wissen, noch habe ich die Macht, noch habe ich das Recht, diesem Gott zu sagen, was er tun sollte. Darum verdient er meinen Dienst. Und da müssen wir uns mal fragen, wie ist das bei uns? Ist das uns auch so klar eigentlich? Vielleicht mal zwei einfache, ganz persönliche Fragen, die zeigen uns an dieser Stelle, wo wir hier stehen. Die erste Frage, sie könnte man vielleicht so formulieren, bin ich eigentlich bereit, der Bibel in allen Dingen zu gehorchen, die sie klar aussagt? Ob es mir jetzt gefällt oder vielleicht nicht so ganz gefällt. Und die zweite Frage, bin ich bereit, Gott in allen Dingen zu vertrauen, die er mir in meinem Leben zumutet? Ganz gleich, ob ich das verstehe oder ob ich darüber ratlos bleibe. Und wenn wir diese Fragen nicht mit so einem Ja vom Herzen her beantworten können, dann haben wir vielleicht noch nicht so wirklich gesagt, ich bin des Herrn Diener. Aber Gott, der Herr, er verdient unseren Dienst und unsere volle Hingabe. Ich will das nochmal deutlich machen, wie groß dieser Gott eigentlich ist. Stellen wir uns doch nochmal vor, so die Ausmaße des Universums, über die Gott herrscht, die er gemacht hat. Unsere Erde ist, so kann man nachlesen, ca. 150 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Und selbst wenn wir das uns jetzt in einem Modell vorstellen und diese atemberaubende Distanz nicht größer wäre als die Dicke eines Blatts Papiers, ne, also so, dann wäre im Verhältnis gesehen die Entfernung zum nächsten anderen Stern immer noch größer als ein 25 Meter hoher Papierstapel. Das ist unfassbar. Und der Durchmesser der Milchstraße wäre wie ein über 1000 Kilometer hoher Papierstapel. Und vergessen wir nicht, dass es noch mehr Galaxien gibt und mehr Galaxien gibt, als wir überhaupt zählen können. Wenn es stimmt, was die Bibel sagt, dass Jesus Christus derjenige ist, der alles das durch sein mächtiges Wort trägt und erhält. Hebräer 1, Vers 3 steht das. Wenn das stimmt, dass er das alles durch sein mächtiges Wort trägt und erhält, ist er dann diejenige Person, die wir ja so lediglich als Assistenten in unser Leben hineinbitten? Komm, du darfst mir helfen? Oder ist er nicht vielmehr derjenige, der wirklich der erhabene und mächtige Herr ist? Maria ordnet sich diesem Herrn unter, bereitwillig und freiwillig. Und das, obwohl es sie selbst etwas kostete, damals Ja zu sagen. Das war nicht umsonst. Das hat sie etwas gekostet. Sie würde ein Kind bekommen und selbst wenn Josef sie nicht verlassen würde, wenn er bei ihr bleiben würde, dann wäre das dennoch ein Riesenskandal. Jeder würde eins und eins zusammenzählen, so nach dem Motto, aha, Hochzeit an dem Datum, Geburt des Kindes an diesem Datum, alles klar, wir wissen Bescheid. Und sie würde natürlich in ihrer Umgebung der damaligen Zeit als Mutter eines unehelichen Kindes gelten. Und trotzdem sagt sie, ja, ich bin die Magd des Herrn. Sie wusste, in was sie da hineinschlittern würde. Sie wusste, dass es für sie ein Leben der Schande oder Schlimmeres bedeuten könnte. Und dennoch sagt sie ja. Sie sagte ja zu Gott, obwohl sie nicht wusste, wie das enden würde. Und wer als Christ leben möchte, der muss im Grunde etwas Ähnliches tun. Christ zu werden, das ist ja nicht, wie wenn man sich irgendwo im Fitnessstudio anmeldet oder sich zu einer Fortbildung registriert. Christsein ist auch kein Programm, wo es darum geht, ja irgendwie das ganze Potenzial des Lebens auszuschöpfen. Es ist mehr als so ein Sahnehäubchen auf unserem Leben obendrauf. Es geht auch nicht um einen geistlichen Service, den du dazu buchst. Nein, als Christ zu leben, das heißt Jesus aus tiefstem Herzen zu vertrauen und ihm auch zu folgen und zu gehorchen. Es heißt, sich ihm, der alles in seinen Händen hält, dieses ganze Universum, unser Leben und was dazugehört, sich ihm unterzuordnen und auch seinen Willen aufzugeben. Bei Gott ist alles möglich. Maria hat das erlebt. Nicht nur durch die überraschende Engelerscheinung an diesem einen Tag, sondern dann auch in der Folge in der Zeit danach. Sie wurde tatsächlich als Jungfrau schwanger. Ihr Verlobter Josef erhielt zu ihr. Wir wissen, dass sie heirateten. Ein Kind wurde geboren. Hirten und vornehme Männer, sie kamen, um diesem Kind die Ehre zu erweisen. Und aus ihrem Kind wurde ein Mann. Der vollmächtigste Prediger aller Zeiten, der größte Heiler aller Zeiten, derjenige, der den Menschen Gott zeigte, derjenige, in dem die Menschen Gott selbst erkannten. Bei Gott ist alles möglich. Denken wir nach über diese Weihnachtsbotschaft, gerade auch in einer Zeit, in der die meisten Menschen ja nicht mehr an die Existenz von Engeln glauben oder an Wunder glauben. Könnte es nicht trotzdem sein, dass da ein Gott ist, dem alles möglich ist? Und wenn du das glaubst, dann rücke doch diesen Jesus Christus, Gottes einzigartigen Sohn, rücke ihn neu und immer wieder in den Mittelpunkt deines Lebens. Er ist der Schlüssel zu Gott und er will das Zentrum deines Glaubens sein. Richte dich neu aus auf ihn und setz wie Maria dein ganzes Vertrauen auf ihn und sein Wort. Egal, was es dich kosten möge. Amen.